Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Heute mit einem besonders tiefen, aber auch sehr, sehr persönlichen Thema. Es geht um Projektion und Kai und ich erörtern das Prinzip der Projektion an einem sehr persönlichen Beispiel, das uns passiert ist. Wir gehen aber auch drauf ein, wo gibt's Projektion bei Individuen, im Team und auch so im Team-Organisationskontext. Wie gehen wir persönlich mit Projektion um und wie gehen wir auch im Coaching mit Projektion um, sodass wir als Individuen lernen können, heilen können und einfach in eine bessere Performance kommen, aber auch unsere Teams aus diesen Projektionsmomenten lernen können und als Team besser und performanter werden. Viel Spaß damit!
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst. Das ist ja eine ganze Weile her, dass wir hier eine Paar-Folge hatten, wo wir beide hinter dem Mikro stehen. Das letzte Mal waren wir ja auf dem Retrospective Facilitators Gathering, haben da das eine oder andere tolle Interview geführt und das hast du hier vielleicht auch gehört. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass du von uns beiden hier hörst, denn es ist so langsam ja, Herbst, ne? Irgendwie Inlineskaten auf dem Laub, das ist schon ganz schön anspruchsvoll hier in Mannheim.
Haben wir heute Morgen auf jeden Fall gemacht. Heute ist nämlich Sonntag bei uns und wir waren heute Morgen, genau, mit der Familie Inlineskaten. Es war der Abschluss von den Herbstferien hier. Wir waren die Woche lang in der Niederlande, haben ein bisschen Content produziert und ein bisschen Urlaub gemacht. Und ich habe mir so ein ganz, ganz lang ersehnten Traum erfüllt. Nämlich hatten wir ein Häuschen wirklich direkt am Meer.
Das war so am Meer, dass jetzt, wenn der Winter so langsam kommt, die das auch komplett wegräumen müssen. Wahrscheinlich, weil dann die ein oder andere Springflut es irgendwie zerstören würde oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ob es einfach nur von der Gemeinde nicht gewollt ist, dass das da über Winter rumsteht. Ich vermute aber auch, es hat so ein bisschen Wettereinflussgründe, dass das da alles weg muss. Auf jeden Fall, es stand noch da und wir hatten die Chance, wirklich beim Aufwachen aufs Meer rauszugucken und zu schauen, was machen denn diese seltsamen Leute da hinten, die das Fahrrad in den Sand gelegt haben. Ach, das sind Angler und solche Momente, ja, war irgendwie schön.
Ja, war total schön und Holland... Oder die Niederlande, muss man ja eigentlich sagen.
Korrekterweise, ja.
Korrekterweise, aber ja. Also bei uns ist das eigentlich eine Hassliebe, aber es ist schon ein Land, das eben...
Nee, das Land ist toll.
Aber das Land ist toll, die Natur, die ist rauer, diese See, die rau ist, der Wind. Wir fahren da auch immer total gerne ganz, ganz viel Fahrrad und die haben ganz, ganz, wir sind ja extreme Kaffeeliebhaber oder ich brauche definitiv einen richtig guten Kaffee am Tag. Es hat irgendwie ganz viele tolle Kaffees, in denen man sich reinsetzen kann und zur Ruhe kommen kann und ich glaube, es ist die Kombination aus allem. So dieses Raue, der Wind, das Fahrradfahren, aber auch wieder dieses im Kaffee einmuggeln. Bei uns, da gehen schon ganz schön viele innere Prozesse los und gefühlt...
Ich glaube, es ist auch die Kombi, ne? Weil es oft ist ja von in der Regel sind ja auch Ferien, wenn wir da sind. Da hat man auch so ein bisschen Raum für diese inneren Prozesse. Aber es ist schon eben auch das Außen, was irgendwie so aufwühlt, auch meistens vom Wetter, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie im Hochsommer da ist. Und ja, genau. Da gab es natürlich auch wieder zu arbeiten.
Genau. Und wir waren grundsätzlich, glaube ich, schon ordentlich am Arbeiten, am Diskutieren, auch ganz ordentlich am Diskutieren, was soll dieses Agile noch überhaupt noch, was sind wir da drin, was sind wir nicht da drin, das wird die nächste Podcast-Folge werden, aber diese Podcast-Folge und dann waren wir gefühlt innerlich schon so ein bisschen durchgekocht und roh, also die Emotionen waren irgendwie schon da und ich werde ja nächstes Jahr auch 40 und ich merke, das ist ja ganz schön anstrengend für mich, dieses 40 werden, ich hätte nicht gedacht, also 30 werden war irgendwie easy, 40 werden ist irgendwie... Es ist echt anstrengend und bei mir gehen so ganz viele Prozesse von, was habe ich dieser Welt überhaupt schon gegeben, was gebe ich in diese Welt rein, gerade ab, wer will ich sein?
Hast du gerade Midlife-Crisis gesagt?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ja einen Gutschein von dir, von der Midlife Crisis.
Das stimmt, ja. Willst du den jetzt schon einlösen? Oder?
Nee, ist alles gut. Ja, ich spare den noch auf. Aber genau, also ich merke grundsätzlich, gehen bei mir gerade ganz, ganz viele, da sind ganz viele Prozesse und ich glaube auch, die Wirtschaft um uns herum lädt uns zu diesen Prozessen ein. Und in diesem Ganzen, wir waren in Gesprächen, wir waren in tiefen Gesprächen, wir hatten auch eine wunderschöne Zeit und eine wunderschöne Familienzeit, aber da war ganz viel Emotionalität schon da, kam eine Nachricht zu uns.
Und zu unserem Sozialverhalten. Und das war ganz, ganz spannend, weil es um einen privateren Kontext ging. Und wo ein anderer Mensch das Gefühl hatte, wir nehmen zu wenig Rücksicht auf Mitmenschen. Und ja, ich glaube, wer uns so kennt, der weiß, dass wir ja in Unternehmen sehr, sehr viel in dem Punkto Menschlichkeit unternehmen. Und ich würde mich jetzt auch als eher sozialen Menschen beschreiben, der sehr viel Rücksichtnahme gelernt hat. Also für mich geht es eher manchmal darum, so ein bisschen egoistischer zu sein und meine Grenzen besser zu wahren, als nicht noch für jemand anderes mitzutun. Also ich meine, so dieser Klassiker, jemand kommt mit irgendwie ein Paket auf dem Arm und muss irgendwie durch die Türe durch. Also das ist für mich jetzt irgendwie keine Frage, ob ich dann kurz irgendwie einen Meter vorgehe, indem die Türe öffne oder sowas. Das ist mir anerzogen worden. Das finde ich auch für ein Miteinander gut und da stehe ich irgendwie dahinter und das hört natürlich an so Kleinigkeiten nicht auf, sondern geht auch noch weiter.
Ja, aber was ich manchmal bei dir schon jetzt als Partnerin schwierig und anstrengend finde,
oh,
ist...
Jetzt kommt's.
Also, ich bin auch ein Mensch, der, also letztens war ein Papa mit seinem kleinen Kind vor mir an der Kaffeetheke und hat dann irgendwie sein Portemonnaie vergessen. Natürlich zahle ich dem seinen Kaffee. Und es war auch total eine schöne Begegnung. Der kam danach nochmal auf mich zu und meinte, hey, danke für diesen Kaffee. Ich hatte echt einen richtig verschissenen Morgen. Und das war einfach gerade das, was ich gebraucht habe. So, und das ist für mich, war das aber eine totale Natürlichkeit. Also die an der Theke meinte auch, ah ja, kannst ja heute nochmal vorbeikommen und so. Ich weiß ja, mit kleinem Kind, dann musst du das nochmal anziehen, nochmal rausgehen, nochmal zu diesem Kaffee gehen. Das ist einfach nur der Horror. Also natürlich lade ich den auf einen 5-Euro-Kaffee ein. So, und ich habe natürlich meine blinden Flecke, wo ich Dinge nicht sehe. Wir spenden auch ganz schön viel etc. Also ich glaube, wir machen viel für Menschlichkeit. Was aber im Zusammenleben mit Kai manchmal ein bisschen anstrengend ist, dass du auch ganz schön viele Dinge tust, die für dich eigentlich unstimmig sind, weil du denkst, dass andere das stören könnte. Also manchmal, finde ich, wahrst du deine eigenen Grenzen und Integrität nicht und gehst jetzt über die Maßen Dinge und Kompromisse ein und tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun wollen würdest oder die gerade zu viel Kraft kosten oder die einfach eigentlich für dich unstimmig sind, aber du tust sie, um einen...
Eigentlich um Gefallen zu tun in meinem Wertesystem, nur das ist
ja, genau.
Oft nicht das Wertesystem des Gegenübers, deswegen, dass ja dann vorkommt, dass dir das gar nicht wichtig ist oder den Kindern nicht wichtig ist oder so, sondern weil ich denke, dass euch das wichtig sein könnte und dann mache ich das irgendwie...
Und ich merke, das tust du aber auch für die Nachbarschaft. Also...
Ja,
für unsere Nachbarn unten drunter, glaube ich, tust du ganz, ganz, ganz schön viele Dinge, für die für alle. Dich eigentlich gar nicht...
Das ist gar nicht so eine Personengruppe.
Also die dich dann auch auslaugen. Das, nee, und das ist dir aber erzogen worden so?
Das ist ja auch hier im Zentrum so, wo wir mit Firmen zusammen, also dass ich die Kartons irgendwie zerlege, bevor ich die irgendwie in diesen Gemeinschaftsriesenmüllcontainer irgendwie reintue. Das ist zwar, zum einen ist das eine Regel, weil natürlich sonst, das braucht viel zu viel Platz und wir kriegen diesen ganzen Müll hier gar nicht
und
mehr raus.
Und auf der anderen Seite machen aber das aber 80% der Menschen halt nicht.
Machen das nicht und ich mache das halt, weil ich möchte hier auch ein Miteinander haben. Und das braucht halt manchmal auch die extra Meile, die man auch investiert. Ob genau. Die jetzt immer gut investiert ist, weil ich von meinem Wertekanon aus denke und denke, andere könnten auch so ticken oder eben auch mal nicht. Okay, ich glaube, da kann ich definitiv noch was dazu lernen.
Also, nur dahingestellt, ich glaube, wir sind... Menschen, die auf jeden Fall sehr darauf achten, wie es anderen geht und dass wir ein gutes Miteinander pflegen. Jetzt vielleicht in einem anderen Wertekanon als andere Menschen. Wir sind nicht unbedingt Menschen, die Dinge gegen außen in Perfektion haben müssen. Und da merke ich, da stoßen wir wertetechnisch, glaube ich, teilweise mit anderen auch aneinander. Also
ich glaube, es ist noch nicht mal so, als ob wir es nicht wollten, sondern dass das Auto immer komplett sauber ist und aufgeräumt und so. Ich merke nur, dass das hat sich verschoben seit 3 Kindern plus dieses Unternehmen, dass diese Werte so nicht mehr so oft ganz oben stehen, sondern dass dann halt auch einfach der Tag irgendwann mal vorbei ist und dann manche Dinge einfach auch nicht so aufgeräumt sind, wie ich es persönlich auch genießen würde. Ich mag ja auch total gerne, ne, Designerwohnungen oder so, irgendwie wenig Möbeljahr und dafür nur sehr schönes oder sehr cleane Dinge. Ich bin ja auch schon ewig, also so Apple, irgendwie angetan von der Ästhetik, wo ja auch eher weniger mehr ist. Ich mag das schon, aber ich merke auch, ich kriege das in der Realität nicht bis zu diesem Umfang einfach gelebt. Und ich glaube, Leute, denen das sehr, sehr wichtig ist, dass Dinge immer total ordentlich und perfekt sind. Solche gibt es ja auch gerade, glaube ich, auch in Deutschland.
Und gerade, dass das halt gegen außen diesen Schein hat von Perfektion, das haben wir auf jeden Fall nicht oder nicht mehr. Es hat mich persönlich zum Beispiel auch immer bei meinen Eltern gestört. Ich weiß, meine Eltern waren irgendwie 5-6 Tage, bevor wir Besuch bekommen haben, immer total gestresst, weil dann die ganze Wohnung aufgeräumt werden musste. Und ich dachte immer, meine Güte, also wenn ich mal erwachsen bin, dann darf Besuch gerne kommen, aber die Wohnung ist halt, wie sie ist. Und das ist bei uns so. Sie ist halt, wie sie ist. Wir leben da. Und das ist jetzt nie ist jetzt perfekt und nie komplett zerrümpelt. Nee. Ich glaube, wir sind grundsätzlich okay aufgeräumt, aber halt okay aufgeräumt. Dahingestellt, wir bekamen also diese Mitteilung, dass wir rücksichtslos sind. Und es handelte sich darum, dass wir einen Gegenstand haben, wo liegen lassen, wo der nicht hingehört, wo wir auch nicht dachten, dass er stört. Also das war jetzt nicht böswillig, das war ein komplett blinder Fleck. Was ich spannend finde, war, es ist halt genau in diese Urlaubszeit gefallen, wo wir sowieso innerliche Arbeit gemacht haben. Und dann kam diese Botschaft des Asozialseins oder des Rücksichtslosseins und des Nichts auf die Mitmenschen achten. Und das hat uns unglaublich getroffen. Also so richtig, das hat uns richtig aus der Bahn geworfen.
Und das ist der Punkt, über den wir heute auch sprechen wollen in diesem Podcast, weil ich das extrem interessant finde. Ich habe ja die Haltung, dass jeder Mensch für seine eigenen Emotionen verantwortlich ist. So, das heißt jetzt, wenn man gegenüber mir schreibt, hey Simons, du Assi, ja, und das etwas mit mir macht, dann werde ich sehr hellhörig, innerlich, um mich zu fragen, wieso berührt mich das eigentlich? Wieso fasst mich das an? Ist da etwas, was ich in mir nicht sehen möchte, was es zu bearbeiten gibt? Weil wenn das nichts mit mir zu tun hätte, dann würde das ja abperlen. Dann würde das ja irgendwie so Fragezeichen in mir auslösen und sagen so, okay. Aber wenn das in mir resoniert, wenn das in mir wehtut, dann scheint das ein Thema auch in mir zu sein. Und natürlich sagt mein Selbstkonzept erstmal, du, der mir das geschrieben hast, bist irgendwie Banane und das ist doch alles haltlos und ich kann jetzt das alles irgendwie zurückfeuern und mir fallen dann auch irgendwelche fiesen Dinge ein und so weiter. Und dann würde der Konflikt irgendwie größer werden und es würde schwieriger werden für alle Seiten und so weiter. Und der Anspruch, Menschlichkeit ins Arbeitsleben zu bringen, der hört bei mir auch privat nicht auf, denn der bedeutet, nein, ich gehe nicht in das Schuld zurückschieben, sondern wenn mich das innerlich berührt, dann geht es darum, wie kann ich meine Grenze nach außen wahren? Wie kann ich mich da als Erwachsener verhalten, statt als irgendwie getriggertes inneres Kleinkind oder sowas? Und gleichzeitig, was ist denn das in mir, was es so schwierig macht? Was konkret fängt da an, in mir weh zu tun, wenn mir jemand sagt, ich würde mich benehmen wie ein Assi oder einer sein, obwohl ich ein sehr rücksichtsvoller Mensch bin?
Und da kommen wir an dieses Konzept von Projektion. Und hier ist natürlich jetzt Projektion auf 2 Richtungen. Es handelt sich ja um einen Gegenstand, der jetzt irgendwo rumstand, wo er nicht rumstehen sollte, aus Meinung der anderen Partei, was total okay und legitim ist. Jetzt könnte man ja einfach eine Nachricht schreiben und sagen, hey, dieser Gegenstand steht da rum, der stört mich da, wird es euch was ausmachen, den wegzuräumen. Das könnte man tun, wäre auch völlig okay und legitim. Die Nachricht, die aber geschrieben wurde, war ja eine Interpretation dessen, der Gegenstand steht da, das ist rücksichtslos. Und das ist ein Punkt von nicht mit dem Mitmenschen interagieren, dem Mitmenschen nicht wichtig sein etc. Also diese ganze Interpretation auf die Persönlichkeit ist eine Projektion. Und was ist eine Projektion? Das findet überall statt und deswegen fanden wir es so spannend. Und die ist von der einen Seite zu der anderen, von der anderen Seite zu der einen zu betrachten. Also Projektion als Konzept kommt aus der Psychoanalyse und beschreibt eigentlich, dass man Dinge, die in einem selbst abgespalten sind, auf andere Menschen projiziert. So. Und ich glaube, in dem Fall ist das passiert, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte man ja einfach schreiben können, dieser Gegenstand liegt da rum und das stört mich, bitte könnt ihr den entfernen. Aber das ist ja nicht passiert, sondern es ist ein Charakterzug auf den anderen Menschen projiziert worden. Und dass das dann so krass in mir resoniert, ist ja wieder eine Projektion meinerseits, dann auch wieder ins Außen, von wegen, entweder ich bin das nicht oder die andere Person ist doch, etc. Und wenn diese Dinge stattfinden, dann passiert es ganz, ganz schnell, dass wir in Konflikt abrutschen, was wir natürlich nicht wollen. Wenn wir jetzt natürlich als Führungskräfte etc. unterwegs sind und Teams begleiten, dann wird das immer wieder stattfinden, dass wir Dinge projizieren und dass Menschen Dinge auf uns projizieren. Und es wird auch in Teamdynamiken immer wieder passieren, dass da ganz viel Projektion stattfindet. Und was wir jetzt gemacht haben in diesem Fall, und danach gehen wir nochmal drauf ein, wie sehen wir das denn teilweise in Teams etc. Was wir gemacht haben in dem Fall ist wirklich ganz stark ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was da dran fasst mich an. Was da dran ist die Geschichte in mir? Was ist der Teil in mir, der nicht sein darf? Und das ist bei Kai was ganz anderes, als es bei mir ist.
Bei mir, ich habe da also viele Minuten mit Jasmin drüber gesprochen, dieses, was resoniert da eigentlich mit mir? Und ich kam dann irgendwann da drauf, und das klingt jetzt ein bisschen crazy, dass dieses Thema fühlt sich auf jeden Fall größer an als ich selber. Also sprich, das scheint schon so ein Familienthema zu sein, was vielleicht meine Eltern, vielleicht sogar meine Großeltern schon beschäftigt hat, ne? Mit wie viel man in die Gemeinschaft reingibt und wie viel nicht und wie viel egoistisch man eigentlich sein darf, ob man das richtige Maß davon getroffen hat. Also viele dieser Fragen, die so da waren, die sich einfach an diesem Thema als wie so ein Blitzableiter entladen haben und die dann in mir einfach eine Weile gebraucht haben, bis ich verstanden habe, okay, das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn das in mir gerade Raum braucht, irgendwie weil das in mir arbeitet, dem dann auch zu geben und darin reif zu antworten. Ich meine, das ist natürlich, irgendwann hast du auch schon das Bedürfnis, du willst in der Kommunikation ja auch irgendwie einen Rückfluss haben. Das hat dann eine ganze Weile gebraucht, weil ich dann einfach innerlich erstmal klar werden musste, was ist denn meine Position, was ist meine Haltung und was ist wirklich die Antwort des Erwachsenen? Weil ich finde es so einfach in einer Situation, wo man innerlich angefasst ist, einfach zurückzuballern, ja, der Kopf legt dann eh schon Argumente zurecht und irgendwelche anderen Fiesheiten und so. Und ich finde, das können wir Menschen irgendwie automatisch. Und das ist ja auch oft das, was so als Toxin auch in einer Beziehung irgendwie existiert oder so, wenn du schon mal einen Streit mit deinem Partner gehabt hast, dann fallen einem da ja die fiesesten Dinge irgendwie auf einmal ein, wo man gar nicht weiß, wo die eigentlich so herkommen, wenn man verletzt ist. Und dieses aber Zurückfeuern in die Welt, das ist was, wo ich den Anspruch habe, wenn ich es irgendwie hinkriege, mich zu detriggern. Und ne, manche machen ja auch so eine Nacht drüber schlafen oder sowas, hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Aber einfach so dieses, ne, Moment, jetzt muss ich erstmal irgendwie mich sortieren, das hat dann noch ein paar Stündchen gedauert. Und dann so zu antworten, wie ich eigentlich auch mit anderen Menschen kommunizieren möchte. Das ist, finde ich, ist dann so der wertvolle Schritt, dann das wirklich, das Thema bei sich zu belassen, es da zu bearbeiten, es da zu verstehen, soweit man es gerade verstehen kann, es da sein zu lassen und dann einfach als Erwachsener, zwischen Erwachsenen ein Gespräch weiterzuführen. Und da muss ich auch sagen, da bin ich eigentlich ziemlich stolz darauf, wie wir das zusammen executed haben. Statt nochmal weiter irgendwie in so einer Konfliktdynamik beizutragen, weil ich sehe schon in der Welt, dass viele der Probleme im Miteinander gelöst werden könnten, wenn mehr Menschen bereit wären, diese Angriffe, die sie ja unweigerlich von anderen Menschen bekommen, erstmal zu screenen auf, was ist der eigene Anteil daran? Was sind vielleicht auch nur die 2%, die ich in mir sehen kann? Und was ist dann eine grenzenwahrende, aber immer noch höfliche Art, das zurückzuweisen oder da weiter zu kommunizieren, die aber dann auf der Ebene vom Ungetriggertsein stattfindet, vom Erwachsensein stattfindet und die nicht diese Konfliktdynamik weiter befeuert?
Und ich merke, was es bei mir ganz stark ausgemacht hat oder getroffen hat, ist auch was ganz, ganz Altes. Was ganz Altes, was auf eine Kindheitsgeschichte zurückgeht, was auf meine, die Art, wie ich aufgewachsen bin, wirklich auch zurückgeht. Meine Mama ist eine unglaublich liebevolle Mama und die hat ganz viel für mich gemacht und ganz viel für mich geopfert. Und ich habe diese Anteile durchaus übrigens auch, diese impulsiven Anteile aus dem Nichts raus. Bei mir ist es besonders, wenn ich überfordert bin oder wenn ich versucht habe, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, ich in diesen aber nicht verstanden wurde, ich mich dann auf Dinge eingelassen habe, die für mich nicht ganz so stimmig sind, dann fange ich an zu schießen. Und das kommt, glaube ich, so aus dem Nichts raus für unsere Kinder. Also ich kann mir vorstellen, dass unsere Kinder das auch ein bisschen bearbeiten werden müssen. Ich habe das Gefühl, in meiner Kindheit war das noch viel extremer. Das heißt, es konnte sein, dass ich am Spielen war und total zufrieden und in Harmonie war und meine Mama mit was ganz anderem überfordert war. Und dann kam so aus dem Nichts raus ein Angriff. Ein du machst das nie und hier und da machst du immer und jetzt hast du das Zimmer aufzuräumen. Und so aus dem Nichts raus und dann wurde auch noch Sachen hervorgeholt, die gefühlt vor 17 Jahren passiert sind oder so. Gerade als ich Teenager war und damals hast du da und das hat meistens gar nichts mit mir zu tun gehabt, sondern das war eine Überforderung meiner Mutter in anderen Situationen, die sich dann aber bei mir ausgeladen haben. Und das hat bei mir einfach ausgelöst, dass ich mich unglaublich unsicher gefühlt habe in meinem Zuhause. Das heißt, mein Zuhause hat sich nie nach Sicherheit angefühlt. Das war immer ein bisschen ein, wie sagt man, auf Eierlaufen? Eierschalentanz?
Ja, Tanz auf hohen Eiern?
Ich weiß es nicht mehr.
Eiertanz?
Gibt irgend so ein Sprichwort, das sagt man irgendwie. Also so richtig sicher war das nicht und so richtig Raum nehmen für mich konnte ich auch nicht, weil ich ja dann nie wusste, wann das so aus dem Nichts rauskommt. Und diese Nachricht war für mich auch so aus diesem Nichts raus. Und das ist, für mich hat sich das angefühlt wie ein Angriff auf meine Integrität, auf mein Zuhause, auf eigentlich meinen sicheren Ort. Und das ist von der Person, die das geschrieben hat, ja gar absolut nicht gedacht oder gedings. Das hat einfach, das hat's in mir getriggert. Und im ersten Moment war Teenage Jasmin da. Und wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu den vier Reitern der Apokalypse.
Das ist mein Wort, Apokalypse.
Scheiße. So rum. Also, diese vier Reiter, ne? Von Gottman. Und der besagt ja, ne, es gibt Kritik, was eine Kommunikationsdynamik ist, die nicht gut ist. Und auf Kritik geht meistens Abwehrhaltung, also Defensiveness. Es gibt Verachtung und auf Verachtung kommt meistens Stonewalling und Mauern auf Deutsch. Diese Nachricht war so eine Mischung aus Verachtung und Kritik.
Für dich?
Für mich. Also für mich hat sich die sehr nach Kritik angehört, bis hin zu schon so ein bisschen verachtend. Ne, so habe ich mich gefühlt, dass ich die bekommen habe. Zum einen bin ich so in ein, da schreibe ich jetzt gar nichts zurück und wer auch immer das geschrieben hat, kann mich aber mal und also da kam sehr, sehr, sehr Teenager Jasmin raus und auch so, ne, und der andere Gedankenstrang, der angefangen hat, war, also dieses Schwarz-Weiß, Defensiveness, ne? Dieses legal ist das so, wie ich das schon, ist das sowieso okay, dass das da steht und das habe ich auch so abgesprochen und und da kamen diese ganzen Argumente, diese ganzen rationalen Argumente, warum das richtig ist, dass dieser Gegenstand jetzt da zu stehen hat. Und das hat eine ganze Weile gedauert für mich, da wieder runterzukommen und zu sagen, okay, und was kann Erwachsenen-Jasmin jetzt tun, damit Teenager-Jasmin, damit es der wieder besser geht? Und wie kann ich das, was passiert ist, als Einladung sehen, zu heilen und zu wachsen? Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, sehr, sehr dankbar zu sein, dass das passiert ist. Nicht, weil das Thema aufgelöst ist, sondern weil es für mich...
Weil wir endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen können.
Nein. Ja! Nein, weil es für mich wirklich eine Einladung ist und weil es für mich nochmal so sehr bewusst gemacht hat, dass jetzt, und es ist als jetzt mit 39, ich für mich Räume schaffen darf, wo ich mich sicher fühle. Dass ich für mich Räume schaffen darf, die sich nach Zuhause anfühlen. Dass es endlich Zeit ist, dass ich auch diese Räume habe. Ich hatte nämlich an unserem Tribe-Event, und dann kommen wir auch dann gleich auf Teams und so weiter, an unserem Tribe-Event hatten wir eine unglaublich schöne Eingangsübung, die Kai anmoderiert hat. Und ich weiß nicht mal mehr, was die Frage war, die du anmoderiert hast. Ich weiß nur noch die Antworten der anderen beiden. Also wir sind in verschiedenen Gruppen zusammengekommen, immer wieder mit anderen Fragen. Und ich weiß noch, die Antwort der anderen beiden war, was sie brauchen, ist ihr Zuhause, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich sicher fühlen können, wo sie ganz sich selber sein können, dass sie das so aufgebaut haben und liebevoll ausgestattet haben. Und ich weiß noch, dass ich sehr still wurde und mich das sehr traurig gemacht hat, weil ich gemerkt habe, das ist mein Zuhause für mich nicht. Ich fühle mich da nicht sicher. Ich fühle mich da nicht sicher. Und das hat mich so getroffen und damals so traurig gemacht. Und wo ich mich oft sicher fühle, ist, wenn ich in einen Kaffee gehe. Deswegen sind Kaffees für mich so wichtig. Da kann ich mir irgendwie gefühlt meine Sicherheit erkaufen. Ich erkaufe mir meine Sicherheit, indem ich mir mit einem Kaffee einen Tisch erkaufe. Ich erkaufe mir da einen Platz, wo ich sein darf. Diese Einladung habe ich da schon mal bekommen, aber nicht ganz gehört, dass ich da noch mal drüber nachdenken darf. Und jetzt im Urlaub mit dieser Nachricht habe ich diese Einladung noch mal bekommen, dass es an der Zeit ist, dass ich diese sicheren Räume für mich kreieren darf, für mich da Grenzen setzen darf. Und das hat ganz viel mit innerer Sicherheit zu tun, die sich dann im Äußeren auch manifestieren darf. Und so kann man Projektion nutzen zur Selbstheilung, wenn man natürlich merkt, hey, da projiziert irgendjemand was auf mich, was mich trifft, dann darf ich da drin anfangen zu arbeiten. Und wenn das jetzt eine Wachstumsbeziehung wäre, würde ich das natürlich auch nochmal zurückgeben an die andere Person und auch auf der Ebene mit der anderen Person kommunizieren und sagen, hey, ich glaube, das, was da geschehen ist, geht über diesen Gegenstand hinaus. Da das keine Wachstumsbeziehung ist, werde ich das nicht tun, weil das grenzüberschreitend wäre. So. Und das ist ganz wichtig. Das wäre nämlich eine Art von Feedback an diese andere Person. Und diese andere Person hat absolut keine Wachstumsbeziehung mit mir. An der Stelle bin ich zu 0% in einer Position, in dieses Gespräch zu gehen.
Und wenn du jetzt merkst, hey, okay, ist ja schön für euch, Kai, Jasmin, dass ihr das so toll für euch habt klären können und irgendwie bei mir kriege ich irgendwie auf der Firma Situationen, die tun weh und ich kriege die irgendwie nicht aufgelöst, weil ich habe diesen Gesprächspartner da in der Form nicht. Dann geh gerne in Kontakt mit uns. Du hast vielleicht mittlerweile mitbekommen, dass wir auch so einen WhatsApp-Support haben, wie wir Leute entsprechend in so einer Reflexion und in der Supervision begleiten, solche mentalen Dinge zu tun. Also wenn du uns da als mentalen Sparring-Partner für solche Herausforderungen suchst und solche Heilungsarbeit in dir machen möchtest, wenn es wieder schwierig ist, denn ich kann nur sagen, persönlich genieße ich das sehr und brauche das auch sehr, dass das im Dialog stattfindet, weil das nur mit mir selber auszumachen, obwohl ich ja doch eher ein introvertierter Typ bin, klappt für mich dann auch immer nicht so gut.
So, und jetzt haben wir dieses Thema Projektion auf unserem persönlichen Weg schon ganz groß erörtert. Ich würde dir gerne noch ein Beispiel geben von so einer Projektionsgeschichte, die in einem Team stattgefunden hat mit einer Einzelperson. Dann habe ich noch ein Beispiel für dich, wie Projektion stattfinden kann in einem ganzen Team und vielleicht sogar im organisationalen Kontext. Und zwar in einem Team waren wir mal unterwegs und da gab es eine Person drin. Wenn man mit dieser Person gesprochen hat, dann konnte die in diesem Gespräch 8 Bücher und 17 Modelle erwähnen. Also kognitiv ein sehr spannender Gesprächspartner für mich, mache ich ja auch gerne, ne? So klugscheißern kann ich. Super spannend, die Gedanken dahinter auch super spannend. Das, was diese Person aber aus diesen Gedanken, aus diesen Modellen, aus diesen Büchern auf die Straße gekriegt hat, war praktisch null. Dazu muss man auch sagen, dass die Gedanken, Modelle und Bücher etc. eher nicht in seiner Rolle lagen, sondern eher in anderen Kontexten, Organisationskontexten etc. In seiner Rolle hat er ganz schön viel auf die Straße gekriegt. Aber diese Person hat sich einfach für ganz schön viele andere Dinge noch interessiert, wäre gerne auch in diese Richtung gegangen und gewachsen, hat da aber nichts auf die Straße bekommen. Und das kann auch total okay sein. Jetzt war da aber dann eine Konfliktsituation mit dem Rest des Teams oder mit einem, ja, die Person war so Teil des Teams, nicht ganz Teil des Teams, nicht ganz nicht Teil des Teams, ne? Und das Team sollte und wollte Dinge übernehmen von dieser einen Person und hat das nicht wirklich auf die Straße gekriegt, nicht in den Ansprüchen dieser Person, nicht in den Qualitätsansprüchen der Person, nicht in den, in dem Ausmaß, wie diese Person das gerne gehabt hätte, etc. Und diese Person ist mit sehr viel Kritik bis hin zu großer Verachtung irgendwann mal auf dieses Team immer wieder zugegangen, dass sie eben nichts auf die Straße kriegen.
Ja, und das war eigentlich eine tolle Selbsterkenntnis, wenn dieser Mensch das für sich selber in sich erkannt hätte. Denn dass dieser Mensch selber das strategisch nicht hat aufbauen können und das nur als Fehler der anderen gesehen hat, war natürlich auch so ein richtig geiler Fall von Projektion. Und das Fiese an der Projektion ist ja, wenn du einem anderen Menschen aufzeigst, hey, von wegen, hey, du projizierst das irgendwie nach außen, dann springen die allermeisten Leute irgendwie dir an den Kragen, weil dann ist eher so shoot the messenger, das ist zu hart zu hören und das Selbstkonzept fightet dann einen weiteren Widerstand irgendwie aus. Und insofern, herausfordernde Situation.
Was wir in dieser Situation gemacht haben, war ein Workshop, wo wir wirklich auch die vier Reiter der
Apokalypse.
Das ist so gut, dass das dein Wort ist. Mal betrachtet haben und geguckt haben, hey, wer kommuniziert denn aus welchem Reiter heraus und zu was führt das bei den anderen und was ist mein Anteil des Ganzen und was ist der Anteil des anderen in dem Ganzen. In dem speziellen Fall hat das dazu geführt, dass das Team und die Person erkannt haben, dass sie schon so lange so tief in den Sumpf geraten sind, dass sie auch nicht mehr rauskommen. Und das hat zu einer Trennung geführt, die sich aber gut angefühlt hat, weil sie verstanden haben, dass an der Stelle einfach auch nichts mehr zu retten ist. Und dann war diese Trennung total okay und gut. Und das war nicht ein Kleinkrieg und das war nicht ein, der ist jetzt doof und die ist doof und die sind und so, sondern das war eine okay Trennung, die dann da hat stattfinden dürfen. Weil man einfach gemerkt hat, dass die eine Partei unglaublich in Verachtung ist und die anderen so sehr im Mauern sind, dass man da gerade nicht mehr rauskommt.
Das war dann eine ganz bewusste Entscheidung. Es gab sich nur schon eine Phase, wo verschiedene Dinge auch probiert worden sind. Und wer bei uns in der Performance-Coach-Ausbildung war, der kennt ja auch die Gegenmittel gegen diese Toxine und wie wir damit arbeiten. Und auch das haben wir da in dem Kontext getan. Und ich glaube, es hat auch dazu beigetragen, dass sich das dann friedlich aufgelöst hat in einer Art und Weise, die halt eben gut war für das System. So.
Und ein weiteres Beispiel für Projektion im Teamkontext. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Egal, ob du Führungskraft bist oder Agile-Coach, mir kommt das auf jeden Fall immer wieder über den Weg, dass Teams vom kontrollierenden Management sprechen. Das Management will uns ja nur kontrollieren. Die wollen, die micromanagen uns etc. Lustigerweise höre ich das von ganz vielen Teams, so als Teamchorus, die eher unorganisiert sind. Die eigentlich gerne mehr Kontrolle über ihr Backlog hätten, die eigentlich gerne mehr Kontrolle über ihre Leistungsfähigkeit hätten, die eigentlich gerne bessere Vorhersagen treffen wollen würden, aber es einfach nicht hinkriegen und oft auch schon einen Weg hinter sich haben, wo sie Dinge ausprobiert haben, die alle nicht gefruchtet haben. Wenn ich in die Einzelgespräche gehe, dann höre ich ganz oft dann so Botschaften wie, boah, eigentlich, also ich finde es ja total nervig, dass wir immer ein Drittel des Sprints nicht schaffen. Oder ich würde ja schon gern einfach sagen können, wann wir mit XY fertig sind. Oder ich hätte eigentlich super gerne mehr Sicherheit in unserer Roadmap etc. Das höre ich alles in den Einzelgesprächen, aber in der Teamnachricht, in der Teamprojektion höre ich, das Management ist kontrollierend, das Management macht Micromanagement, das Management ist bla bla bla. Das ist eine ganz, ganz typische Teamprojektion, wo wir Dinge, die wir in uns selber abgespalten haben, manchmal höre ich dann in Einzelgesprächen ja auch so Sachen wie, ja, eigentlich hätte ich schon gerne mehr Sicherheit, aber wir machen ja Agile, da drin kann es das ja nicht geben. Wo ich dann denke so, what? Euer Agile ist nicht mein Agile. Dinge, die in uns selber nicht existieren dürfen oder können, weil wir es nicht schaffen, die wir wegdrücken, auf andere projizieren. Und das kommt dann natürlich in eine Dynamik. Also wenn dieses Team natürlich auch keine Voraussagen treffen kann etc., dann kann es durchaus sein, dass das Management auch mal die eine oder andere Frage stellt, auf die sie halt keine Antwort haben. Diese Fragen werden dann interpretiert als kontrollierend, weil eben die Scham, keine Antwort zu haben, so groß ist. Und ich dann gar nicht sagen kann, hey, ich habe da keine Antwort drauf, wir sind als Team noch nicht so weit, sondern wir uns eben schämen, das weiter wegdrücken und es dann einfacher ist, in die Interpretation zu gehen des kontrollierenden Managements, als in die Interpretation zu gehen, boah, wir als Team haben da noch eine Aufgabe zu leisten.
Natürlich gibt es auch manchmal Kontrollbedürfnis, was führungsseitig irgendwo, naja, zumindest mal auffällig ist und vielleicht auch irgendwie zu manipulativ, und das darf man dann vielleicht auch als Team wirklich abwehren. Unserer Wahrnehmung nach ist das aber eher nicht der Fall, sondern wenn Führung einfordert, jetzt muss hier mehr hingeguckt werden, jetzt müssten wir mehr Leistung haben, dann ist das oft ein Ausdruck von dieser Sandwich-Position, dass sie halt strategische Ziele haben, die sie so nicht erreichen können und irgendwie versuchen, mit den Mitteln, die sie kennen und auch die sie nutzen können, darauf einzuwirken, dass diese Teams irgendwie umdenken und anders denken. Ja, auf jeden Fall beliebtes Pattern, in dem auch immer wieder Musik drin ist und dieses auch, wie messe ich eigentlich Agilität oder wie messe ich auch den Output meines Teams und was heißt überhaupt hohe Performance, um darüber zu sprechen. Denn wir haben ja auch oft so diese Aufträge, hey, mein Team performt irgendwie nicht, könnt ihr mal gucken oder sowas. Ne? Wo man natürlich schon, wo auch wir uns natürlich die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Ne? Ist das das Thema oder ist das Thema dahinter ein anderes? Und wer als Coach arbeitet, weiß, oft ist der ausgesprochene Auftrag nicht der Auftrag, sondern es gibt einen Auftrag dahinter.
Und wenn du halt so pauschale Aussagen von deinem Team hörst, wie das Management ist kontrollierend, die anderen liefern immer scheiß Qualität, die Testabdeckung von bla 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 ist immer kacke, also pauschalisierende Sachen, sehr bewertende Sachen, die sind oft Projektionen. Und da dürfen wir oft reingucken. Und das dürfen wir oft dann als anders nehmen, in die Tiefe zu gehen, in die Tiefe zu schauen und zu gucken, was da dran ist meins und was da dran ist das vom anderen. Und jetzt noch das letzte Beispiel von Dingen, wie ich mit Projektion arbeiten kann. Ich als Führungskraft und als Agile Coach bist du Führungskraft. Vielleicht bist du Führungskraft in einem Team, dann bist du Führungskraft. Als Product Owner bist du eine Art Führungskraft. Also als Mensch, der auch einfach für Dinge einsteht und Dinge vorantreibt, die würde ich als Führungskräfte bezeichnen, begegnen dir immer wieder Dinge, oder triggern dich auch immer wieder Dinge und es werden immer wieder die gleichen Dinge sein. Und da sind wir unglaublich gut da drin zu projizieren. Ich gebe einfach mal so ein Beispiel an etwas, was mir immer wieder begegnet. So, und wenn du als Person, die eben führt, immer wieder merkst, hey, ich habe immer wieder die gleichen Vorwürfe, vielleicht auch nicht an die gleichen Personen, sondern an unterschiedliche Personen, aber diese Vorwürfe habe ich immer wieder, könnte es sein, dass es Dinge in dir gibt, die du gerade nicht findest. Und ich gebe dir ein Beispiel. In letzter Zeit werfe ich Kai immer wieder vor, dass er zu wenig Vision hat, zu wenig Weg weist, zu wenig Rahmen gibt für diese Firma. Und zum einen, wenn ich dann hingucke, ne, was ist wahr daran, ist wahr, dass es gerade schwierig ist, Vision zu geben, zu wissen, wo es hingeht, weil sich gerade vieles verändert im Markt, es verändert sich vieles bei unseren Kunden, es verändert sich super vieles im Trainingsgeschäft, so, das ist total wahr. Was wahr da drin auch ist, ist, dass Kai das eigentlich schon auch konstant anpasst. Und was noch wahrer da drin ist, ist, dass ich Aufgaben zu erledigen habe. Wo will ich hin? Was will ich die nächsten 20 Jahre, die nächsten 10 Jahre meines Lebens machen? Ich habe ja mal diesen CST gemacht, also Scrum-Trainer. Bin auch sehr stolz darauf, dass ich diese Prüfung bestanden habe. Es war eine sehr harte Prüfung und ich habe gefühlt das Potenzial dieser Prüfung nie ausgeschöpft und definitiv nicht monetarisiert. So. Und das ist halt aber auch wahr, dass meine eigene persönliche Vision gerade sehr wankt, dass mein eigenes persönliches, wo will ich hin und welche Träume habe ich noch in diesem Leben, gerade sehr wankt. Und es ist so viel einfacher, Kai dafür anzukacken, dass er keine hat.
Gern geschehen.
Als dass ich das in mir selber finde. Und lustigerweise, meistens, wenn man dann so an Themen dran ist, dann findet man die ja überall wieder. Also ich habe jetzt 1, 2, 3 Kunden, die genau an diesem Vision, wo geht's hin, was soll's Thema dran sind, die ich da drin unterstützen kann. Und ich glaube auch sehr, sehr gut darin bin, die da drin zu unterstützen, weil ich selber den Schmerz ja gerade auch erlebe. Und wenn ich das sehr achtsam mache und merke, hey, wo ist meine Projektion da drin? Wo ist mein Anteil da drin? Dann kann ich Systemen auch gut weiterhelfen.
Oder nochmal ein Beispiel von mir. Ich glaube, ich bin als Chef natürlich mittlerweile schon ein bisschen gewachsen und habe auch Dinge erlebt hier in der Zeit, in der ich das hier in der Agile Growth mache, aber auch davor. Und ich glaube, mein Mitarbeiter zu sein oder meine Mitarbeiterin ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich so lange in meinem Leben auf Perfektion getrimmt worden bin und mich vielleicht auch innerlich getrimmt habe, dass Fehler bei mir einfach irgendwie echt unbeliebt sind. Und eine Zeit lang war das auf jeden Fall so, dass wenn einer meiner Mitarbeiter 1, 2 Mal Dinge falsch gemacht hat, dann ich irgendwie automatisch in mir das Label gebildet habe, oh Mann, den kannst du dafür einfach nicht einsetzen. Und das war schon schwierig, denn das ist natürlich auch meine Projektion, dass auch ich neuer Mensch bin, dass auch ich Fehler mache, dass ich immer noch in Ordnung bin als Mensch, wenn ich mal Sachen falsch mache. Aber das ist so viel einfacher, das bei anderen zu sehen, dass dieses Rausprojizieren und Wegschieben natürlich viel, viel mehr Spaß macht, als das immer so in mir selber zu bearbeiten und da noch mehr Arbeit reinzustecken. So, jetzt haben wir einen ganz großen Abriss gemacht über das Thema Projektion, das uns alle irgendwie begleitet. Es ist immer so viel schöner, als beim Selbstkonzept hinzugucken, irgendwie das im anderen zu suchen und man ist ja dann wirklich auch der Überzeugung, nein, das ist so beim anderen, der ist da wirklich falsch, der ist da ein Depp, der rafft es einfach nicht, das ist moralisch falsch, wie der das tut und was, wenn ich alles dann glauben über den anderen, statt vor unsere eigenen Türe zu kehren. Und wenn du unseren Podcast schon eine Weile hörst, weißt du, wir sind große Fans davon, vor der eigenen Türe zu kehren und versuchen, das wieder und wieder und wieder zu machen, auch wenn es aufwendig ist, auch wenn es wehtut, auch wenn es herausfordernd ist. Aber wir haben das Gefühl, das macht die Welt einfach ein Stück menschlicher.
Und darum, so unsere drei Schritte, die wir sehr, sehr gerne tun. Entweder, wenn wir merken, hey, wir projizieren auf andere, oder wir merken, hey, irgendwas ist gerade auf mich projiziert worden und es trifft mich. Dann hinzugucken und dich zu fragen, was ist wahr? Also, ich komme wieder auf unser Beispiel vom Anfang. Was ist wahr? Dieser Gegenstand stand da wirklich rum. Das ist wahr. Und dann nochmal zu fragen, und was ist wirklich wahr? Wirklich wahr ist, dass dieser Gegenstand da rumstand. So. Und was ist noch wahr?
Wahr ist, dass mir das weh tut, dass ich deswegen angesprochen werde auf eine gewisse Art und Weise und das irgendwie Raum in mir fordert. Und dann nicht direkt in die Antwort zu gehen, sondern in diesem zweiten Schritt erstmal sich den Raum zu nehmen, vielleicht auch einen Gesprächspartner zu nehmen, dass man zu reflektieren, was ist denn das, was da so in mir wehtut? Weil irgendwie scheint das ja eine Baustelle in mir zu sein, die der andere da berührt hat mit seinen Worten oder seinen Wertungen oder seinen Dingen, die er mir um die Ohren gehauen hat. Das hat ja was mit mir zu tun. Was ist das denn, was das in mir ist?
Genau. Und dann zu entkoppeln, was ist objektiv wahr in dieser Welt, dieser Gegenstand stand da, zu was ist emotional wahr bei mir. Ich fühle mich gerade angegriffen in meinem Zuhause. Ich fühle mich gerade unsicher in meinem Zuhause. Meine Sicherheit ist gefährdet. Und dann darf man gucken, und so arbeiten wir im 101, so arbeiten wir mit Teams, dann zu gucken, und was kann ich jetzt auf dieser objektiven Ebene tun? Und das kann ich wirklich als erwachsene Person für mich entscheiden. Ist es für mich völlig okay, diesen Gegenstand wegzuräumen? In dem Fall, ganz ehrlich, mir ist es sowas von egal, dass dieser Gegenstand da rumsteht oder nicht rumsteht. Ich kann den auch woanders hinräumen. Ich habe ihn in private Räume geräumt. Alles fein, gar kein Thema. Dann kann ich so auf die andere Person zugehen und sagen, okay, ich habe wahrgenommen, dich stört dieser Gegenstand an der Stelle. Das tut mir total leid, dass dich dieser Gegenstand da stört. Ich werde ihn bei meiner Rückkehr wegräumen. Das ist die Erwachsenenhaltung da drin. Also zu gucken, bei den vier Horsemans, wie hat diese Person vielleicht kommuniziert? Und wir wissen auch, die vier Horsemen sind eine Art zu kommunizieren, um ins Selbstschützen zu gehen. Wie kann ich da ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen? Wie kann ich als erwachsene Person zurückkommunizieren in meinem erwachsenen Ich auf dieser objektiven Ebene? So kann ich zurückkommunizieren. Dann auf der emotionalen Ebene für mich zu gucken, okay, und was ist die Aufgabe, die jetzt für mich da drin liegt, da, wo es mich getroffen hat oder da, wo ich projiziere? Welche Aufgabe liegt für mich da drin? Was ist der erste Schritt und was ist der Zielzustand, wo ich hinkommen möchte?
Also die Einladung, vielleicht nur frei nach Robert Beetz, dieses Arschengel, da gibt es irgendwie Leute, die weisen dich darauf hin, welche Baustellen du in dir selber hast. Und da die Arbeit anzunehmen, da ranzugehen, zu schauen, wie kann ich selber das in mir angucken, wie kann ich das heilen, dass ich davon nicht mehr getroffen bin und trotzdem nach außen meine Grenzen wahre. Das ist die Einladung, die wir auch für dich aussprechen möchten, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Und wir freuen uns, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören im Agile Growth Podcast.